Normalerweise sind wir um Worte nicht verlegen bei DevPlay, aber diesmal fehlen uns doch ein bisschen die Worte. Und wir kommen nicht umhin, uns damit zu beschäftigen, dass auf einmal ein Kriegsgeschehen um uns herum sich befindet, was uns alle auch persönlich betrifft, wie wir gleich merken werden. Dazu haben wir wieder eine tolle Runde hier, die sich jetzt mal wieder kurz vorstellt. Also ich bin Jan von Deck13.
Ich bin Jan von Owned by Gravity.
Adrian von Black Forest Games.
Die Linda von der Hochschule Trier und Skillshare.
Und Linda, über dich freuen wir uns natürlich ganz besonders, weil du noch nie bei uns dabei warst. Und
Ja, ich freue mich auch.
sehr viele dich kennen aus den verschiedensten Initiativen und von deinen verschiedensten Jobs. Ich würde sagen, aus der Runde hat wahrscheinlich nur Jan Wagner vielleicht ähnlich viele verschiedene Dinge, die er so über die Zeit betreut und startet. Aber wir haben uns auch sehr gefreut, weil wir noch ein paar andere Themen mit dir gerne auch besprechen würden, die dich betreffen, wo du uns neue Perspektiven geben kannst. Und ausgerechnet die erste Runde, die wir mit dir machen, hat dann eher ein dramatisches Thema. Das ist natürlich schade, aber so ist es nun mal. Und zwar geht es, und wir hoffen, dass es auch der eine oder die andere noch hören kann und möchte, nochmal um den Ukraine-Konflikt und den Ukraine-Krieg, zu dem wir inhaltlich jetzt gar nicht so viel sagen können. Aber was wir sagen können, ist, wir merken alle, wie uns das in unserer Branche betrifft und wie uns das persönlich betrifft. Und dazu wollten wir heute einfach mal ein bisschen Einsichten geben. Und natürlich ist uns auch wichtig, nochmal zu sagen, wo können wir helfen, wie helfen wir, wo könnt ihr helfen? Wir werden euch da einige Tipps noch geben, wo ihr unterstützen könnt in verschiedenster Art und Weise. Natürlich sind wir fokussiert auf Games. Also wenn ihr sagt, hey, es gibt doch viel wichtigere und andere Dinge, wo man helfen kann und um die man sich kümmern kann, tut das bitte, macht das bitte. Das ist ganz klar. Wir wollen die Perspektive darauf geben. Wir als Format, das sich mit der Spielewirtschaft und den deutschen Spieleentwicklern und Publishern beschäftigt. Was hat das mit uns zu tun? Wie betrifft uns das? Und da würde ich auch mal direkt gerade an Adrian weitergeben, denn ich weiß, dass ihr doch auf der einen oder anderen Seite mit Personen, gerade aus der Spielebranche, aus der Ukraine zu tun habt. Und da ist es natürlich schon interessant, mal zu hören, was bedeutet das gerade? Was gibt es dafür für Entwicklungen? Wie nehmt ihr das wahr? Wie ist das mit der Kommunikation? Also das sind natürlich alles so Sachen, die man sich gar nicht vorstellen kann, vielleicht aus der Vergangenheit. Ja, es gab viele schreckliche Kriege, die wir über den Fernseher oder das Internet schon verfolgen mussten. Aber hier sind auf einmal Leute betroffen, mit denen zum Beispiel ihr was zusammen macht. Wie ist das?
Ja, also für uns ist es so, dass wir zum einen natürlich, weil wir ein sehr buntes Team haben, Leute direkt hier haben, die aus der Ukraine sind, die noch Familie haben in der Ukraine. Wir haben auch Kollegen aus Russland, die teilweise genauso mit ihren Familien betroffen sind. Und das schon mal intern im Team so einiges an Themen aufwirft, wobei wir zumindest die Situation haben, dass die Sicht auf die Dinge eigentlich überall die gleiche ist. Also wir haben jetzt nicht, dass es okay, jemand sagt, okay, ich glaube jetzt, der Putin ist eigentlich ein ganz toller Typ, sondern haben eher die Situation, dass auch unsere russischen Kollegen sich schämen für das, was der da veranstaltet. Auf der anderen Seite arbeiten wir auch mit Outsourcern zusammen. Wir haben ein Outsourcing-Studio, was direkt Mitarbeiter in der Ukraine sitzen hat, die auch für uns arbeiten. Und da ist tatsächlich mit Tag 1 der Invasion erstmal Kontakt abgebrochen. Ja, dann haben wir 2 Tage später erstmal was gehört. Ja, wir sind mit denen in Kontakt, die wollten natürlich weiterarbeiten und zu versuchen, auch Dinge zu liefern. Was aber Stand jetzt sich nicht so abzeichnet. Ne? Also wir versuchen zu hören, wir hören dann, sitzen direkt in Kiew auch, direkt über unsere Kommunikationskanäle mit denen zu sprechen und zu hören, was da abgeht. Und da merkt man natürlich auch die Veränderung in, okay, Schrecken und was weiß ich. Und auch für die kam es ja auf einmal ganz, ganz nah in Kiew. Und dadurch sind wir natürlich schon nah dran. Und in der Gruppe an sich ist es ja sogar so, dass es Embracer, die haben auch Studios in Russland, große und Einheiten. Wir haben auch russische Outsourcer, da hatten wir schon gleich ganz am Anfang gesagt, okay, wir machen zum Beispiel jetzt Upfront-Payments, war eigentlich für mich schon am ersten Tag klar war, dass auch die Zahlungsmöglichkeiten ganz schnell gekappt werden, die natürlich jetzt auch kein Einkommen mehr haben. Also das sind schon sehr ganz konkrete Themen, die hier bei uns aufschlagen.
Schon extrem, also wir haben tatsächlich aktuell keine Teams auch in der Ukraine, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir hatten das in der Vergangenheit, wir haben für einige Spiele sehr, sehr lang und sehr viel mit ukrainischen Outsourcern auch zu tun gehabt, weil ich weiß nicht, wie viele Leute das wissen, aber die Ukraine hat halt in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, oder sogar länger, ganz tolle Game-Developer aufgebaut. Man kennt es immer mal von Stalker zum Beispiel oder so. Das gibt ein, zwei Teams, die sind bekannt. Aber dass auch wirklich eine Szene da ist von einer Branche, von Outsourcern. Das heißt, Leute, die Grafiken liefern, die Musik liefern, die andere Dinge liefern. Programmierer sind extrem viele, sehr, sehr talentierte in der Ukraine. Nicht nur für jetzt, ich sag mal, Core-Games, aber auch für Apps und so weiter. Also es gibt unglaublich viele, die auch wirklich das anbieten, mit ihnen zu arbeiten. Und wir haben sehr, sehr lange mit ihnen gearbeitet und haben auch die Professionalisierung mitgekriegt. Das heißt, wir haben, ich glaube, 2008, 2009 für Venetica das erste Mal mit ukrainischen Outsourcern zusammengearbeitet. Und da war es teilweise noch so, dass man die besucht, also wir haben die auch besucht, um zu gucken, wie funktioniert das da eigentlich. Da ist dann halt auch mal der Strom ausgefallen mitten im Besuch und alle Rechner waren aus und die haben gesagt, ach, das ist nicht so schlimm, das passiert jedes Mal, wenn es regnet. Wo wir dachten, okay, ist vielleicht doch ein bisschen schwierig. Und über die Jahre hat sich das unglaublich entwickelt. Also das wurde immer professioneller, das wurde immer also mehr so, wie man irgendwie tolle Standards kennt und auch kreativ, ganz tolle Verbindung mit den Leuten. Von daher, ist auch für uns sowas, wo wir sagen, können wir eigentlich nicht so ganz glauben. Wir haben niemanden im Studio aktuell, wir haben aber schon zwei Leute aus dem russischsprachigen Raum, noch einen aus Republik Moldau, Moldawien, wo es jetzt auch immer die Diskussionen gibt, wie fühlen die sich eigentlich gerade und wie sicher sind die eigentlich gerade. Also das heißt, es ist schon so, dass der Schock auch bei uns tief sitzt. Also ist sehr schwierig. Was auch nochmal natürlich eine Perspektive ist, die interessant ist. Linda, unter anderem bist du ja auch im akademischen Bereich sehr, sehr viel unterwegs und ich glaube, da gibt es auch Sachen, die sich gerade stark ändern, wo man auch jetzt mit den Sachen direkt konfrontiert ist. Du bist ja vor allem da sehr stark im Games-Bereich unterwegs und hast in der Vergangenheit extrem viele Initiativen auch in Richtung Gaming gestartet, betreut, weitergebracht. Wie ist denn so aus deiner Sicht da gerade der Status? Kann man da sagen, was sich da gerade verändert oder was da gerade passiert?
Naja, so ähnlich wie die Games-Branche eben sehr international vernetzt ist, wahrscheinlich mehr als kaum eine andere Branche, ist das ja durchaus so, dass Hochschulen auch internationalisiert sind in vielen Bereichen, Austauschstudierende zum Beispiel oder auch Studierende überhaupt aus anderen Ländern, also die hier ein reguläres Studium haben, Bachelor, Master. Und so ist es natürlich auch bei uns so, dass wir Studierende auch aus diesen Ländern bei uns haben, auch aus der Ukraine natürlich, die auch sofort explizit Hilfsangebote bekommen haben, die aber auch, und das ist vielleicht auch was Besonderes, wobei ich sagen muss, das ist natürlich durch die ganze Pandemie-Geschichte noch erschwert, dass wir so wenig Präsenz hatten und das ist ja das, wovon Studiengänge auch leben, dass die Studierenden sich nicht nur online treffen, sondern sich eben auch ein gemeinsames soziales Leben aufbauen, vor allem wenn Leute dazukommen, die hier zuerst, also zum ersten Mal anfangen zu studieren, wenn die sich so wenig treffen, das ist halt dann immer auch schon sowieso schwierig und erst recht, wenn man dann internationale Studierende hat. Aber da habe ich durchaus sofort gemerkt, dass hier alle sofort zusammengestanden haben, sich gegenseitig unterstützen. Das ist natürlich extrem wichtig, dass nicht nur die Hochschulen selber unterstützen. Dafür gibt es natürlich entsprechende Anlaufstellen, sondern dass die Studierenden sich auch untereinander unterstützen. Und wenn man das dann im Zusammenhang nochmal mit der Games-Branche sieht, da sind ja sofort Initiativen entstanden, wo auch Akademia natürlich sofort so eingeladen ist. Ich glaube, so ziemlich eines der ersten Dinge, die passiert sind, dass man Discord-Server aufgesetzt hat oder auch die Hilfsangebote. Ich glaube, die Caroline war das. Die hat erstmal ein ganz einfaches Google-Spreadsheet aufgesetzt. Wer hat Laptops, wer hat Arbeitsplätze oder sowas. Ja. Und es hat sich natürlich professionalisiert, sich sowas dann auch schnell und also davon abgesehen, dass die Spendenbereitschaft irrsinnig groß ist, wie natürlich überall, aber auch natürlich hier in der Branche und auch bei den Gamern selber. Ne. denke ich gerade an Friendly Fire, ne, die da ihren Notfallfonds sofort freigegeben haben, steht da auch die ganze Branche zusammen, gemeinsam natürlich mit den Studierenden, gemeinsam mit der Akademie. Du hast ein paar Dinge genannt, nämlich zum Beispiel die Initiativen. Wir haben zum Beispiel ja auch eine starke Gründerszene und da haben wir auch sehr stark unterstützt bei dem Thema Startups. Gründungen haben viele Ausgründungen gehabt in den letzten Jahren als größter Ausbildungsstandort in Deutschland und haben auch einen Hub gegründet. Da können wir zum Beispiel Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Das sind also so Sachen, die wir hier tun können.
Und das heißt, auch bei euch merkt man es überall. Es ist, glaube ich, das Besondere an der Situation ist nicht nur, dass man jetzt vielleicht näher dran ist als an anderen Konflikten, sondern tatsächlich auch, glaube ich, dass man jetzt das Gefühl hat, was kann man denn eigentlich tun? Und wir haben es gerade erwähnt, was gibt es für Initiativen. Aber ich glaube, das andere ist eben, was können wir denn mehr tun als zugucken und ein bisschen spenden? Und was ich gerne mal dich, Jan Wagner, fragen würde. Du bist ja oft jemand, der relativ klar einordnen kann, wo gewisse Dinge hinführen. Und jetzt haben wir gerade einen Punkt, wo keiner eigentlich gerade einordnen kann, wo Dinge hinführen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der es so verrückt macht auch gerade, weil man einfach nicht weiß, was passiert in einer Woche, was passiert in zwei Wochen. Oder vielleicht in einem Jahr. Und um das mal kurz in Perspektive zu setzen, es ist ja durchaus so, dass viele morgens aufwachen und sagen, ich muss als erstes die Nachrichten irgendwie mir über die Ukraine angucken oder was jetzt irgendwelche Präsidenten gerade gesagt haben, um zu wissen, wie betrifft mich das heute und was passiert heute. Und gleichzeitig gibt es zum Beispiel den Konflikt in Syrien, in dem Russland beteiligt ist und wo Leute sagen, ja, das, was Russland da gerade macht, das passiert in Syrien seit 7 Jahren. Und wenn man das mal so in Perspektive setzt, dann ist eben die Frage, gibt es Dinge, die sich entwickeln, die für uns relevant, wichtig, dramatisch sind in 2 Wochen oder in 2 Jahren? Wird das Jahrzehnt verändern?
Du meinst, ich soll jetzt was sagen, was alle politischen Kommentatoren noch nicht hingekriegt
haben? Genau, du musst jetzt natürlich deine Einschätzung. Nein, also was ich interessant fände, wäre, was denkst du denn, was sind denn Auswirkungen, die vielleicht wirklich auf die Zusammenarbeit, auf die Spielebranche, auf das Netzwerk, was sich hier aufgebaut hat. Linda hat es ja auch gesagt, wir sind sehr international. Adrian hat das gesagt. Alles hat sich eigentlich in die Richtung international entwickelt. Und auf einmal, ohne dass irgendjemand darauf vorbereitet ist, werden hier extrem viele Verbindungen gekappt, vielleicht Blöcke aufgebaut, man weiß es nicht. Also da ist das nur temporär oder was ist deine Einschätzung?
Ich glaube, es gibt ein paar Punkte, die jetzt natürlich, also das Erste, ich glaube, das, was du und auch der Adrian gesagt haben, die Ukraine spezifisch war ein wahnsinnig dynamisches, wahnsinnig aufstrebendes Land, gerade in der technischen Branche, weil die eben durch die Bank weg aus der Tradition der alten Sowjet-Universitäten eigentlich eine vergleichsweise gute technische Ausbildung haben. Bei den Ukraine-Leuten kam auch technisch im Sinne von Grafik, Technik sozusagen, also handwerklich, Grafikfähigkeiten und so. Da gab es einen sehr hohen Ausbildungsstandard. Es gab eine große Menge von jungen Menschen, die mit einer großen Dynamik, die mit dieser Öffnung des Landes zu tun hatten, losgegangen sind. Und egal, was passieren wird, das ist vorbei. Das war's. Also das ist sozusagen eine Blüte, eine gerade erblühende Gruppe von Leuten, die auch durch die Bank weg natürlich sehr westlich orientiert sind, die auf die Arbeit gucken, gerade im Games-Bereich, auch im grundsätzlichen Entertainment-Bereich sozusagen in diese Richtung schauen. Auch viele eben zunehmend von diesem, die waren genau in dieser Phase von, wir sind keine Outsourcer mehr, wir machen eigenes Zeug, wir wollen unsere eigenen Ideen umsetzen und das ist vorbei. Also das wird, das egal was passiert, ist die, also wenn der Krieg gut ausgeht, wie immer Krieg gut ausgehen kann, und die Ukraine sich irgendwie gegen Russland verteidigt, dann haben sie anschließend ein Trümmerfeld. Das ist auch klar, Russland macht Flächenbombardierungen, das ist das, was sie in Syrien gemacht haben. Das, was sie versucht haben, was vorher schon in der Krim passiert ist, nämlich praktisch das Land einfach schnell einnehmen, weil die Annahme ist, dass die örtliche Bevölkerung irgendwie halbwegs auf ihrer Seite steht und alle anderen können sie wegschieben. Das wird so nicht geben. Das heißt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Russland macht alles platt und die Ukraine sozusagen wird irgendwann ein russisches Gebiet oder es gibt irgendeinen grässlichen Bürgerkrieg oder es gibt halt ein langes Leiden. Egal was, das Ding ist abgeschnitten in einer gewissen Weise. Das ist das eine, glaube ich, was einfach ganz konkret so sein wird. Und das, weil du Syrien ansprichst, das finde ich interessant, weil ich habe bis vor kurzem versucht, oder nicht vor kurzem, ich habe jetzt gerade einen syrischen Animator eingestellt. Das hat schon ziemlich lange gedauert, weil der eben bei uns ein Arbeitsvisum haben musste und sowas. Und das ist eben auch jemand, der ist ein Bürgerkriegsflüchtling letztendlich. Der hat das Glück, dass er halt eine hohe technische Fähigkeit hat. Das heißt im Umkehrschluss auch diese Leute bei uns in der Games-Industrie, das sieht man jetzt auch schon, also gerade in dieser Discord-Gruppe sieht man es, ganz, ganz viele Leute kriegen Jobs in Polen, ganz, ganz viele Leute driften weiter jetzt nach Westen. In Rumänien gibt es Leute, die da was brauchen. Also die werden in die Branche diffundieren in irgendeiner Form, weil es genügend Arbeit gibt und der Bedarf an guten Leuten da hoch ist. Aber das als eigenständiges Land, was eine eigenständige Industrie und eine eigenständige Branche und eigenständige Ideen hervorbringt, das ist vorbei. Das ist, glaube ich, das eine. Die Positivseite, wenn es eine Positivseite an sowas gibt, ist tatsächlich das Zusammenrücken der Games-Branche. Das finde ich spannend. Jetzt gibt es das natürlich immer wieder. Also das ist ja, wir sind nicht die Ersten, die von Katastrophen in der Nähe betroffen sind. Das ist oft eine temporäre Geschichte. Also ob das nächstes Jahr noch jemanden irre interessiert, so, und das hängt davon ab, wie es in den Nachrichten kommt, so. Aber dass Leute sehen, dass es sie was angeht, finde ich, glaube ich, einen entscheidenden Punkt. Also, der Krieg in Syrien ist schrecklich, aber der findet im Fernsehen statt. Der Krieg in der Ukraine, wie gesagt, ich bin auch in dieser Discord-Gruppe drin. Da gibt es Leute, die posten halt aus Kiew oder aus Cherson oder sowas, wo man einfach von echten Menschen Live-Aufnahmen von Trümmerfeldern und Bombardierungen kriegt. Und man sieht jeden Tag die Leute, die sagen, ich bin hier, ich bin da, ich habe meine Kinder oder meinen Mann verloren, die sind irgendwo an der polnischen Grenze, hat jemand eine Idee, gibt es irgendwo eine Fahrgemeinschaft? Also das kriegt dieses Direkte, jenseits des geopolitisch Direkten, kriegt das, was sozusagen auf der menschlichen Ebene direkt wird. Und ich weiß es nicht, ich weiß, wie es mir momentan geht, ob das Bestand hat, weiß ich nicht, aber ich fühle mich momentan komisch, wenn ich Schießspiele irgendwie sehe und mache in irgendeiner Form. Also ich merke, dass alle meine Designs gerade auf, und ich mache ja mit Strategiespielen Konfliktsimulationen in irgendeiner Form, auf mehr Alternativen als sich umhauen irgendwie gehen. Und das weiß nicht, ob das Bestand hat und ob das anderen Leuten auch so geht, aber ich habe das Gefühl, es wird was sein, wo das Thema nicht als amerikanischer Actionfilm, sondern irgendwie als, was heißt denn das eigentlich, mehr rauskommt. Und es gibt Antikriegsspiele gibt es echt nicht viele. Und ich glaube, das wird was sein, wo wir uns alle angucken und uns nicht unbeschränkt locker davon freimachen können, was so eine tatsächliche Gewalt eigentlich tut, unabhängig von der ganzen Diskussion, ob Gewaltspiele Gewalt erwogen oder nicht. Sondern es ist einfach die Frage, kann ich das Ist das wirklich das Thema, das ich aktuell irgendwie kreativ verarbeiten möchte?
So. Ich glaube, das also, ist... Ja, bitte, Linda?
Ich würde es gerne an einen Punkt ergänzen. Also wenn es ein Spiel gibt, was ich unbedingt nicht unerwähnt lassen will, dann ist das gerade This War of Mine. Aus unterschiedlichen Gründen. Und ich habe es tatsächlich wieder angefangen zu spielen und habe auch nicht lange durchgehalten, muss ich gestehen. Aber ich meine, ich kenne das Spiel, ich habe das schon sehr, sehr oft auch in den Fingern gehabt, aber es bekommt nochmal so eine besondere Bedeutung. Und ich habe es auch vor allem deshalb erwähnt, weil 11-Bit eben auch jetzt gerade zu denen gehört, die sagen, ich meine, das Spiel ist schon ziemlich alt, ne? Die sagen aber, alle Einnahmen, die jetzt im Moment daraus generiert werden, spenden sie und haben damit ja auch so eine kleine Vorreiterrolle angenommen. Und es gibt auch andere Spiele, die jenseits des reinen Unterhaltungswertes sehr wohl inzwischen in die Tiefe gehen und Reflexion bieten. Und ich glaube, 11-Bit gehört sowieso dazu. Frostpunk ist ja als Nachfragespiel durchaus auch nicht unkritisch, was das angeht, sondern benennt ja genau diese Dinge vielleicht ein bisschen subtiler als in This War of Mine. Und da hat sich unheimlich viel getan in den letzten Jahren. Und das merkt man jetzt auch tatsächlich, dass man plötzlich mit Spielen auch von Paintbucket oder sowas eine Reflexionsebene in Spielen bekommt, die man einfach von früher gar nicht so kennt. Das wollte ich nur erwähnen.
Ja, ich glaube, das meine ich, es sind nicht viele, aber es gibt eben diesen Trend und der ist sichtbar und das also Spiele als ein reflexives Medium für die Gesellschaft sozusagen, das, was lange Zeit ein reiner Eskapismus war, ist eben auch da, wo Film oder sonst irgendwas als ein erwachseneres Medium hingekommen ist, dass man sieht, so, oh, guck mal, ich kann was Buntes machen. Dazu kommt es, okay, jetzt habe ich diese Werkzeuge in der Hand. Welches Thema möchte ich jetzt wie bearbeiten? Und es gibt eben eine Akzeptanz seitens der Spielenden auch, die sagen, Frage, okay, ja. Ich bin bereit, mich auf die Art und Weise mit dem Thema auseinanderzusetzen und ich sage nicht, oh, was ist denn das für ein langweiliger didaktischer Scheiß?
Ja. Die Frage ist, finde ich, wie lange auch das anhält, weil du es auch vorhin gesagt hast. Ich erinnere mich noch, als ich klein war, kürzlich natürlich, da hatte ich so kleine Plastiksoldaten, mit denen man da gespielt hat und seine kleinen Armeen aufgebaut hat. Und irgendwann hatte ich dann immer eine Diskussion mit meiner Mutter und es ging gerade darum, dass man nicht genau weiß, wie jetzt irgendwie da mit Zerfall der Sowjetunion und so weiter, das mit den Nuklearwaffen funktioniert. Und auf jeden Fall war ich relativ schockiert zu hören, dass da eine reale Kriegsgefahr irgendwo im Hintergrund lauert. Und hatte gar keinen Bock mehr, mit diesen Dingern zu spielen, habe sie in einer Kiste dann eingesperrt und die Kiste zugeklebt und gar keine Lust mehr auf Kriegsspiele sozusagen. Aber trotzdem habe ich dann irgendwann später Counter-Strike oder, Call of Duty gespielt. Ich frage mich, ob das sozusagen permanent was verändert oder ob man in so einer Zeit dann einfach wirklich sich distanziert, keinen Bock drauf hat, aber irgendwann wirklich sagt, naja, ich spiele jetzt wieder die Spiele, die ich gerne habe und das sind halt Shooter, erstmal ganz blöd gesagt und nicht Shooter jetzt irgendwie an die Wand zu stellen, sondern Spiele, die irgendwie gerade nicht dazu passen. Also das finde ich so eine Frage, wie weit wirkt das, wie lange wirkt das?
Also wir finden, ich finde, bei dieser Diskussion wird immer so ein bisschen vergessen, nicht jetzt unbedingt bei uns in der Branche, aber in der Gesellschaft, dass Computerspiele genauso auch ein Kunstmedium sind, genauso wie alle anderen auch. Und sie reflektieren die Realität. Das tun alle anderen Künste auch. Und das tun sie entweder ein bisschen banal und so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Emmerich-Style, oder sie tun es eben reflektiert und tiefergehend. Und alles hat seine Berechtigung. Das darf man nicht, glaube ich, aufgrund eines Genres diskutieren, sondern man sollte es aufgrund dessen diskutieren, wo man es einordnen würde. Keiner würde auf die Idee kommen zu sagen, Emmerich-Filme sind jetzt schlecht, weil sie alle vom Weltuntergang handeln. Und ich fühle mich auch noch gut unterhalten dabei. Das ist völlig in Ordnung. Und es wäre auch schlimm, wenn man sozusagen diese Diskussion in so eine Richtung führen würde, dass man sagt, jetzt darf man sozusagen das, was reine Unterhaltung ist, ohne Tiefgang, nicht mehr konsumieren. Das gehört ein Stück weit auch noch dazu. Ob es einem im Moment gelingt, das ist eine andere Frage, weil das ist eine individuelle und persönliche Entscheidung.
Das finde ich interessant, weil Jan das auch gerade gesagt hat. Er hat nicht gesagt, darf ich noch sowas entwickeln, sondern will ich sowas gerade entwickeln? Und ich glaube, das ist ein spannender Unterschied. Wie du gesagt hast, Linda, es soll ja jemand vorwerfen, zu sagen, ich möchte diese Thematik jetzt in mein Spiel reinbringen oder ich möchte das auch eher, ich sag mal, popkulturmäßig verarbeiten. Genauso könnte es bei Emmerich sein, wenn jetzt wirklich eine Weltkatastrophe ankommt, dass Leute keinen Bock gerade drauf haben, sich irgendwelche Filme von ihm anzuschauen, wo man das Ganze dann irgendwie nochmal reflektiert sieht. Aber die Frage ist, wie man das als Entwicklungsstudio oder auch als jemand in unserer Position, die wir Einfluss darauf haben, was ist vielleicht das nächste Projekt oder was soll vielleicht eine Message von einem Spiel sein oder welches Thema greifen wir denn jetzt auf? Das, glaube ich, ist eine interessante Frage, da wirklich zu sagen, ja, möchte man das? Ist das gerade was? Wird das vielleicht, um es jetzt mal andersrum und vielleicht ein bisschen positiv zu formulieren, wird das vielleicht dazu führen, dass Leute, die in so einer Situation Spiele entwickeln, neue Gedanken einbringen in das Ganze, in die kulturelle Diskussion, in das kulturelle Bild, weil sie eben von sowas geprägt sind. Und das betrifft auch viele große Fernsehserien, wo Leute gesagt haben, wäre nicht gerade dieses Weltereignis passiert, dann wäre unsere Serie komplett anders geschrieben worden. Und also zum Beispiel Battlestar Galactica, die Neuauflage, wer das noch kennt, war so nach dem 11. September und Irakkrieg sozusagen, wurde davon stark beeinflusst im Schreiben, um diesen Patriotismus aufzugreifen, der da irgendwie durch das Land wehte in den USA. Und ich glaube, das ist interessant. Jan hat es schon ein bisschen gesagt, so, was wählt man denn da für Themen? Aber was mich nochmal interessieren würde, Adrian, bei euch, ist das was, wo du das Gefühl hast, man kann darüber sprechen, Leute sprechen darüber, Leute sprechen das an? Oder ist das dann doch weiter weg, wenn es aktuell so um den Content geht von den Spielen?
Uns ist es nicht relevant, weil wir einfach von unseren aktuellen Projekten da relativ weit weg sind. Da gibt es keine realistischen Waffen, es gibt keinen Krieg und so weiter. Ja. Also das... Ich gehe sicherlich davon aus, dass jeder individuell irgendwas mitnimmt und in seiner Arbeit, in seinem Leben, was da irgendwie verarbeitet. Wir sind auch, das dürfen wir auch nicht vergessen, natürlich in Deutschland ein sehr kleiner Teil der Games-Branche. Für die US-Amerikaner ist das eben, Syrien ist genauso wie Ukraine, also das macht für die keinen Unterschied und die werden ihre Dinge genauso weitermachen, ja, und die Leute, die bei uns betroffen sind, die werden es in irgendeiner Art und Weise verarbeiten, ja, man wird, sehe vielleicht auch so ein Trend insgesamt, wenn sich die Weltlage verändert, dass die Leute vielleicht auch fröhlichere Sachen sehen wollen, ja, also ich sehe es selbst, dass ich jetzt auch auf Netflix mir nicht mehr die Serie nachschaue, was hat jetzt den größten Gore-Faktor, sondern einfach auch, wenn man was suche, wo ich einfach mal weg bin von den Nachrichten, von den Grausamen. Und ich denke, dass auch im Spielbereich man sich überlegen wird, okay, vielleicht wollen die Leute jetzt einfach mal wieder ein bisschen leichtere Unterhaltung haben und eben weg von diesen brutalen Nachrichten, die es ja in allen Bereichen mittlerweile fast gibt.
Das ist vielleicht auch ein ganz ganz, ganz guter, ja, vielleicht Abschlusspunkt sogar, weil ich glaube, das sind genau die zwei Sichtweisen. Also einmal zu sagen, naja, vielleicht bringt das auch im positiven Sinne mehr in die Spieleentwicklungskultur, in die Themen mit rein. Bei Leuten wie jetzt zum Beispiel Jan, zu sagen, ich möchte eigentlich jetzt aber lieber da und davon erzählen oder das und das in den Vordergrund bringen. Und auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, Adrian, ja, es gibt aber auch Eskapismus einfach und ich will jetzt mal was Fröhliches und wenn jetzt noch die Spieleentwickler anfangen, mir irgendwie, guck mal, wie scheiße Krieg ist, auf meinen Bildschirm zu hauen, dann habe ich vielleicht schon genug davon, jetzt mal ganz blöd gesagt. Habe ich letztens auch als Kommentar gelesen, fand ich ganz spannend. Oft werden die Spieler beschuldigt, dann sich, oder Menschen beschuldigt, sich in Eskapismus zu flüchten und sich dann schöne bunte Welten wie Horizon Forbidden West anzuschauen. Aber auf der anderen Seite, genau dafür ist es ja auch da. Es ist Unterhaltung, es ist Ablenkung, es ist Spaß haben, es ist Ausgleich und Eskapismus per se ist ja nichts Schlechtes, wenn man nicht sich darin verliert, sondern ist ja vielleicht auch ein toller Ausgleich.
Also hat wahrscheinlich die Balance, denke ich, finde, wenn du dir anschaust, was in Deutschland jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, in der Filmindustrie, da wollte ja jeder nur schöne Heimatfilme sehen.
Ja.
Und ich denke, es ist verständlich. Deutschland hat aber da natürlich ganz bewusst nicht aufbereitet in seiner Kultur das Thema Schuld. Also sehr wenig aufbereitet. Ne? Jeder wollte eigentlich jetzt nur noch diese Heimatfilme sehen. Ich denke, das ist natürlich beide Seiten auch wichtig. Denn man muss ja auch Themen, wenn wir denn irgendwann mal durch sind, leider sind wir ja gerade am Anfang erst, aber auch so Dinge aufbereiten. Das gehört, glaube ich, auch dazu, ob das jeder machen muss. Ja, aber sicherlich als Gesellschaft muss man das schon tun.
Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, das ist auch das, was Jan gesagt hat. Das wird Spuren hinterlassen, die wir jetzt noch gar nicht begreifen können. Und auch wenn sich es nach ein paar Wochen anhört, wie, oh mein Gott, ich kann doch nicht mehr jeden Tag jetzt nochmal diese Sachen darüber anhören, das wird wahrscheinlich sehr tragende Spuren durch alle gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen Punkte sich durchziehen in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, vielleicht noch länger. Und wahrscheinlich werden auch wir auf das Thema nochmal zurückkommen und werden vielleicht nochmal gucken, wo stehen wir da überhaupt, was ist da passiert. Ich hoffe, wir sind wirklich alle noch in der Verarbeitungsphase, überhaupt erstmal zu verstehen, was los ist. Und deswegen nochmal von uns vielleicht der Aufruf oder die Information. Es gibt sehr viele Initiativen, wo man jetzt direkt was tun kann, wo man direkt helfen kann. Und wir tun das auch mit unseren Unternehmen, gucken wir, dass wir da sowohl auch unseren Beitrag leisten, was spenden, Leute unterstützen, Leuten direkt helfen, wie Linda es auch gesagt hat, organisieren, wie Leuten geholfen werden kann, wie Adrian es gesagt hat, organisieren, in Kontakt bleiben mit den Leuten, die wirklich da vor Ort sind, die man kennt. Und natürlich könnt ihr auch alle was tun, indem ihr schaut, welche Initiative passt auf euch. Ist es sozusagen das Rote Kreuz mit Bezug auf Ukraine, wo ihr immer unterstützen könnt, wo ihr immer humanitäre Katastrophen mithelfen könnt zu lindern. Es gibt natürlich auch sowas wie zum Beispiel die Aktion Together for Ukraine von Streamern, die Nothilfe für die Ukraine versuchen zu finanzieren, indem Leute spenden, sind wir auch mit dabei. Die sind bei knapp 800.000 Euro, die sie jetzt gerade in diesem Moment gesammelt haben und hoffen, dass da noch einiges mehr rüberkommt. Aber da merkt man auch, das sind Initiativen, wo man eben nicht nur sagt, ja, gebe ich ein paar Euro, was bringt es denn, sondern es ist wirklich so viel, was da gerade passiert. Einen Unterschied macht man, glaube ich, mit jeder Hilfe, die man macht. Ob man damit irgendeine Richtung verändern kann, ist unmöglich zu sagen und sollte auch erstmal vielleicht nicht der Gedanke sein. Aber wer das Gefühl hat, was tun zu wollen, kann was tun. Und wir werden auch nochmal zu dem Video euch ein paar Links zur Verfügung stellen, wo ihr die Sachen, die wir hier genannt haben, vielleicht noch ein paar andere Sachen, wo ihr die finden könnt und euch da vielleicht mit einbringen könnt, wenn es was ist, was zu euch, für euch passt. Ja, blödes, schwieriges Thema und guten Abschluss kann man, glaube ich, nicht finden. Aber ja, wir werden gucken, dass zu gegebener Zeit, wenn wir was dazu zu sagen haben, wenn wir drüber sprechen können, nochmal das Thema aufgreifen, auf jeden Fall. Und bis dahin werden wir ja weiter versuchen, unsere Unterstützung zu leisten, so gut wir sie können. Und ja, ansonsten hoffen wir, dass wir auch ein paar Themen haben, die vielleicht etwas leichter sind als das hier in unseren nächsten Folgen. Wir freuen uns da auch, wenn ihr wieder dabei seid. Aber bis dahin lassen wir das mal so stehen, würde ich sagen, und sehen uns hoffentlich demnächst wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.